Hackmans MMA Show mit Sebastian Hackl auf meinsportpodcast.de.
Episode wird euch präsentiert von Manscaped. Ihr wisst ja, ich bin niemand, der leichtfertig Werbung für Produkte macht, aber Manscaped arbeitet mit der Testicular Cancer Society zusammen und engagiert sich somit im Kampf gegen den Hodenkrebs. Das ist ein wichtiges, ein tolles Statement und damit haben die mein Herz erobert. Ja, wenn das nicht schon vorher der Fall war, denn ganz ehrlich, Manscaped hat die besten Produkte auf dem Markt. Und ich spreche nicht nur von den Pflegeprodukten und Deos. Nein, Freunde der Sonne, ich spreche vor allem von diesem Hammerteil hier, vom Lawnmower 4.0. Lasst euch mal gesagt sein, 85% aller Frauen wünschen sich einen Mann mit gepflegter Körperbehaarung. Vor allem südlich des Äquators, wenn ihr wisst, was ich meine. Und bei dieser Expedition, da kann euch der Lawnmower 4.0 behilflich sein. Mit SkinSafe Technology, mit auswechselbarer Keramik, mit LED-Beleuchtung, das Ding ist wasserdicht, kabellos bedienbar, der absolute Wahnsinn. Kein Zwicken, kein Schneiden, kein Aua, kein gar nichts und es gibt überhaupt keinen Grund, sich das Ding nicht zu holen. Also, ab zu manscaped.de, sichert euch jetzt 20% Rabatt und kostenlosen Versand mit dem Code HACKMAN, H-A-C-K-M-A-N, Code HACKMAN bei manscaped.de. So, und jetzt viel Spaß mit der neuen Episode.
Yo, ihr Schokosahnetörtchen, es ist wieder Mittwoch und auch heute haben wir ein Video für euch bei den Championship Rounds. Wir sind nämlich eine ganze Menge schuldig, Flo, fällt mir auf. Wir sind gerade mal so, ja, gut auf der Hälfte der Main Card geendet bei der letzten Ausgabe. Jared Cannonier gegen Derek Brunson haben wir abgefrühstückt von UFC 271. Aber da gab es einen Kampf, über den ich auch sehr gerne sprechen würde. Und es ist sehr dubios, wenn ich es jetzt laut vor mir ausspreche. Denn was ihr nicht wisst, ich habe gerade meine kleine Tochter mit ihrem Walt Disney Nachthemd ins Bett gebracht und das war so süß und klein und schnuckelig und dann sprechen wir jetzt über so einen Killer, so einen eiskalten Berserker wie Renato Moicano, der gegen Alexander Hernandez gewinnt durch Submission per Rear Naked Choke in Runde 2 in Houston, Texas und das war schon ziemlich krass, das war sehr bestimmt, das war sehr aggressiv, diese Leistung von Renato Moicano.
Ja, hat er zu Beginn, also Moicano, wirklich ein Veteran, hat mich auch in seinem letzten Kampf gegen Jay Herbert richtig überzeugt, den ist er komplett runtergegrindet. Glaube ich, jemand, der die sportliche Anerkennung, die er verdient hat, noch nicht ganz abbekommt. Weiß auch nicht, ob er sie noch abbekommen wird, aber auf jeden Fall jemand, den man immer auf dem Schirm haben sollte und dem man eigentlich jeden Sieg von vornherein erstmal zutrauen sollte. Also, das ist jetzt groß, aber so, weißt du, an einem guten Tag und kann der wirklich was reißen, vielleicht wenn der Gegner sogar noch einen schlechten hatte, traue ich dem auch zu, dass er irgendwie Top 5 dann ankratzt. Hatte zu Beginn schon so ein bisschen seine Probleme, fand ich, also wirklich zu Beginn. Hernandez kam da ja schon recht explosionsartig raus, hat diese Calf-Kicks oft getreten, die haben ja wirklich den Kampf auch bestimmt, wurden ja auch Wiederholungen eingespielt, die das nochmal wirklich untermalt haben. Der hat er halt gar nicht gecheckt, hatte aber auch nicht das Gefühl, dass sie ihn allzu sehr beeinflusst haben bis zu diesem Zeitpunkt. Ich hatte sie halt im Hinterkopf und dachte, oh, das geht nicht mehr lange gut. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass er so von Sekunde null das Momentum an sich reißt und diesen Kampf wirklich bestimmt. Aber bestimmend wurde es dann auf jeden Fall, da hast du natürlich definitiv recht.
Ja, weil er wieder kämpft wie der alte Renato Moicano, also first things first, er hat ja seiner Karriere irgendwie neues Leben eingehaucht. Er hat im Federgewicht gekämpft, war dann nicht schlecht, aber jetzt im Leichtgewicht gefällt er mir richtig gut, auch weil er körperlich voller und leistungsfähiger wirkt, aber vor allem, weil er beim American Top Team seinen Stil verändert hat. Verändert ist vielleicht sogar auch das falsche Wort. er ist zurück zu seinen Ursprüngen gekehrt. Er trainiert wieder viel mit Ringern. Er feilt wieder an seinem Jiu-Jitsu. Er ist ja Black Belt, trainiert seit er 11 ist, aber hat sich irgendwann in die eigenen Hände verliebt, hat angefangen, einfach sich im Boxen zu verlieben, hat nur noch Striking trainiert, nur noch im Stand gearbeitet und hat seine Wurzeln, das, was ihn erfolgreich gemacht hat, vernachlässigt. Und das ist ihm zum Nachteil gereicht. Jetzt ist er wieder da und du hast diesen Kampf gegen Jai Herbert angesprochen. Da hat er gezeigt, wie gut er sein kann, wenn er alles zeigt, wenn er MMA-Kämpfer ist, nicht Boxer. Super Takedowns und Trips, ganz, ganz tolles Guard-Passing-Game. Das ist eine verloren gegangene Kunst im MMA in meinen Augen. Hervorragendes Positionsspiel am Boden und am Zaun, hat sich da 3 Takedowns in der ersten Runde geholt. Aber wir sprechen ja hier in diesem Kampf gegen Alexander Hernandez auch nochmal von einer neuen Herausforderung, von einem Kämpfer, der physisch stark ist, also Hernandez, von einem guten Ringer. Und den am Boden so zu dominieren, da sieht man, was Renato Moicano in den vergangenen Monaten beim American Top Team investiert hat und dass das sehr gut war, diese Entscheidung, einfach die Ursprünge, die Basics wieder aufzufrischen und neu zu beleben. Ja, ich glaube, es ist vielleicht ein bisschen weit gegriffen, aber mit Moicano muss man rechnen. Das könnte das Ticket für die Top 15 sein und potenziell mit diesen Fähigkeiten, Takedowns, BJJ, richtig gutes Striking, kann man in dieser Gewichtsklasse auch mehr erreichen.
Ja, es ist halt wirklich immer wieder ein Haifischbecken im Lightweight, sind solche Thesen. Also sie sind bei hunderten Leuten richtig, aber aufgrund dieses Fakts irgendwie dann natürlich doch immer fraglich. Du wirst wissen, wie ich das meine. Die Leistungsdichte ist halt unglaublich. Aber wie gesagt, an einem guten Tag traue ich ihm auch eigentlich gefühlt alles zu. Ich fand es trotzdem, wie gesagt, eindrucksvoll. Du hast jetzt gesagt, dass er im Stand so gut aussah, dass er schon auch so einen Sturm so gut überstehen konnte. Hernandez ist für mich, glaube ich, in der ersten Runde der bessere, würde ich schon so sagen. Er öffnet auch die zweite Runde mit so einem Step-in-Elbow, zeigt ihm so ein bisschen andere Facetten. Aber Moicano hat mir ab dem Moment, wo er einen Clinch hatte, wirklich gut gefallen. Da hat er mal das Knie gut zum Kopf gehoben, ihm gefühlt auch ein bisschen andere Facetten gezeigt und ja, ist dann so aufgewacht, würde ich sagen. Also dieser erste Moment, in dem er Erfolg hatte, war ja letztendlich diese Kombination, die der Anfang vom Ende war. Und da sieht man halt, letztendlich da bin ich komplett bei dir, dass er ein guter Striker ist, weil da trifft halt jede einzelne Hand und du siehst richtig so diesen Schadenbalken bei Tekken so wirklich mit jedem Schlag so runtersacken und dass da wirklich der Kopf ja, mit jeder Hand mehr wehtut und Hernandez eben angeschlagen diesen Takedown sucht, das war kein taktischer Entschluss, sondern wirklich ein Greifen nach irgendwas, was ihn retten könnte.
Es war auch viel Instinkt, also der ringt ja auch, ich glaube, seit er 13 ist und da einfach zu greifen und zu klammern und ranzugehen, das ist einfach in seiner DNS, das bekommt er Gott sei Dank auch nicht mehr raus. Das sind ja auch Grundlagen, mit denen man überlebt in gewissen Situationen. Bei Runde 1 muss ich dir widersprechen, ich bin mir gar nicht so sicher. Moicano mit 2 Takedowns, 1,30 Kontrollzeit, hat da auch versucht, was zu machen. Hernandez hatte ja den frischeren Eindruck vermittelt in der Anfangsphase, in den ersten 2-3 Minuten. Aber ich glaube, Moicano hat das auch relativ gut überstanden. Man kann Hernandez die Runde natürlich geben. Aber was Moicano auszeichnet, und da darfst du mir gerne deine Meinung sagen, und was ihn auch von einem Alexander Hernandez unterscheidet, ist, dass er gritty ist, giftig ist, in solchen Kämpfen bleibt, in diesem Sturm steht und sagt, Junge, ich zeig's dir jetzt. Klar, du hast mir eine eingeschenkt, aber ich baller 2 zurück. Das ist ein bissiger Hund, das ist ein Kettenhund, der Moicano, und der hat da rohes Fleisch vor der Schnauze und will zuschnappen. Das ist Hernandez nicht. Hernandez ist ein Typ, wenn der über die Gegner wegfegen kann, das hat man im Kampf davor gesehen, oder auch gegen Francisco Trinaldo oder zum Beispiel auch gegen einen Benil Dariush, wo er damals richtig gut ausgesehen hat, wenn er Leute so überfahren kann mit seinen Takedowns, mit seinem großen Volumen, wenn er seine Physis ausspielen kann von Beginn an, wenn ihm das gelingt, wenn er in der Fahrspur bleiben kann, dann ist er richtig gut, dann glänzt er. Aber wenn es schwierig wird, wenn ihn Leute in tiefe Gewässer ziehen, wenn Leute auch mal stehen bleiben und sagen, komm, du hast mir jetzt 3 eingeschenkt, aber ich bin immer noch hier, das ist immer noch ein Kampf, wie zum Beispiel gegen Cowboy Cerrone, das ist das beste Beispiel wahrscheinlich, dann ist die Wahrscheinlichkeit bei Hernandez immer da, dass er wegklappt, dass er wegbricht in diesen Kämpfen. Und genau das ist, glaube ich, auch hier passiert. Das hat Eindruck gemacht, er geht runter, klammert dann und ist komplett geschockt. Hat natürlich diese Ringerinstinkte, ich gehe ran, ich halte dich jetzt erstmal, aber das ist nicht ausreichend gegen den Moicano. Da musst du sofort kaltblütig sein, da musst du kalt wie eine Hundeschnauze sein und schnell richtige, präzise Entscheidungen treffen, denn das ist ja auch eine krasse Statistik, die müssen wir hier erwähnen. 9. Finish per Rear Naked Choke für Moicano. Hat 9 Siege durch Aufgabe in der Bilanz stehen, alle 9 durch Rear Naked Choke. Das ist eine heftige Finisher-Qualität. Und wenn der dir auf dem Rücken sitzt, dann ist das Ding vorbei, ist der Drops gelutscht.
Ja, effektive Submission. Für mich ist diese Qualität, die du gerade beschrieben hast, wenn du Schaden genommen hast, noch den Biss zu behalten, so die eine Frage. Aber es gibt dann eben auch Kämpfer, die wirklich nur noch rot sind und dann unkontrolliert werden, wild werden, Gameplans vergessen. Und das würde ich ihm eben auch absprechen. Er hat diesen Biss und bleibt trotzdem noch kontrolliert. Das ist halt wirklich eine hohe Qualität. Und eine Sache, die wenige Leute mitbringen, das macht Veteranen aus, das macht wirklich diese Top 15, dieses Top 15 Potenzial wirklich aus.
Wollte ich gerade sagen, Beispiel, sorry, dass ich da unterbreche, wäre zum Beispiel da für mich Nate Diaz. Wie oft haben wir gesehen, dass Nate Diaz zu Boden geschlagen wird, aber sofort bei der Landung schon in einer Position ist, wo er eine Guard aufbauen kann, wo er Distanz halten kann mit den Beinen, wo er framen kann, wo er sich aussuchen kann, gehe ich in den Stand zurück oder geht er vielleicht sogar in meine Guard bestenfalls, weil ich angeklingelt bin. Das ist eine Masvidal-Fähigkeit, das hat man in vielen Kämpfen gesehen, gegen Usman, wo er in Positionen ist, wo Usman das macht, was er immer macht, wo er richtig gut drin ist, aber wo Masvidal sofort im Reinschießen schon den Underhook hat, wo er breit steht, wo er seitlich steht am Zaun, wo der sofort im Erschöpfungszustand, im Bedrängniszustand, im Zustand, wo er vielleicht vorher eine kassiert hat, sofort akkurat, präzise, kaltblütig eine Entscheidung fällt, die richtig ist. Die natürlich einen Schritt hinten dran ist, weil du erstmal in der Defensive bist, aber sie ist eine intelligente Entscheidung.
Sind auf jeden Fall beides Momente, in denen man sieht, dass in brenzlichen Situationen noch vernünftige Entscheidungen getroffen werden. Super Qualitäten, die du da beschreibst, die ich auch beiden zusprechen würde. Aber für mich nochmal so ein Unterschied, wenn du getroffen wirst und diesen Killerinstinkt hast, ich will den kaputt machen, denn du beschreibst da defensive Situationen, gibt es eben Leute, von denen du 100% weißt, dein Coach hat dir das ganze Fightcamp gesagt, ich will gerade knackige Hände sehen und dann wird wild geschwungen. Und das hat er eben nicht. Er bleibt auch mit Angriffen, mit eigenen Aktionen wirklich noch sehr, sehr akkurat und wird da eben nicht gefühlt auch im Kopf wild. Das ist eher so die Sache, worauf ich bei ihm noch hinaus wollte.
Das sind beide Felder, glaube ich, die wir da abdecken müssen, sowohl als auch. Mhm. Und das macht ihn halt zu einem richtig guten Kämpfer. Deswegen sage ich, Renato Moicano ist 32. Das ist für mich so die Glanzzeit für einen Kämpfer. Er hat ordentlich Erfahrung, hat jetzt über 20 Profikämpfe, hat eine sehr gute Bilanz, 16 Profikämpfe auch gewonnen. Und er hat jetzt 11 seiner letzten 15 gewonnen. Das ist stark. Du hast vom Haifischbecken gesprochen, Leichtgewicht. Da hat er jetzt eine richtig gute Bilanz stehen, marschiert da heimlich still und leise nach vorne. Für Alexander Hernandez ist das ein fetter Rückschritt. Der war schon in der Top 15, ist da rausgerutscht, wollte jetzt wieder rein, kassiert diese Niederlage. Das tut weh. Also der ist jetzt da erstmal weg vom Schuss, weil da gibt es halt auch viele in diesem Leichtgewicht. Da ist halt bis zur Nummer 45 gefühlt jeder ein richtig guter Kämpfer. Natürlich mit Unterschieden, was Qualität und Erfahrung anbelangt, aber das ist eine Gewichtsklasse, die ist verrückt, ist richtig verrückt.
Ja, dementsprechend kann das dann halt wirklich auch das Aus sein. Ich habe öfter schon Kämpfer davon sprechen hören, das ist halt auch aufgrund dieser Leistungsdichte und natürlich dem Faktor, dass sich die allermeisten Kämpfer dieser Leistungsdichte sehr, sehr bewusst sind und folglich Entscheidungen, also Kampfansetzungen ganz bewusst auch nur annehmen, dass es da eben sehr schwer ist, hochzuklettern. Und wenn du halt weißt, die Leute, die wirklich mit ja, geschliffenen Messern auf jeden Typen warten, der da auch nur eine Stufe poltert, kann es halt auch schnell gehen. Dann kann es auch wirklich der Anfang vom Ende sein, dann hast du noch eine Niederlage und ab dann ist wirklich der Weg, wieder reinzukommen, unglaublich lang.
Safe. Letzte Frage zu Alexander Hernandez. The Great Ape nennt er sich jetzt. Ausbaufähig?
Ja, ich verstehe halt nicht, wo es herkommt. Aber du, es gibt so banale Namen. Es ist noch einer von den unteres Mittelmaß, aber für mich noch nicht.
Warum muss eigentlich jeder MMA-Kämpfer in der UFC-Geschichte, der Alexander heißt, immer Alexander the Great sein? könnte man ein bisschen innovativer sein. Vielleicht sollten wir da mal ein paar Vorschläge einreichen und an Sean Shelby oder so schicken, keine Ahnung.
Ich hatte in meinem alten Podcast eine Menge sehr doofe Spitznamen, aber ich glaube, da geht es eher, also das ist dann, hat man auch oft das Gefühl, dass man sich lustig macht. Wir müssen uns dann eine coole ausdenken. Also,
hau mal so ein Best-of raus. Was gab es für dumme Spitznamen? Ich will das wissen.
John hat mal, als er Frankie Edgar sagen wollte, Fredgar gesagt. Seitdem war klar, der Typ heißt Fredgar. Sergej Spivak hieß Zwieback. Gut. Boah, ich weiß gar nicht, keine Ahnung.
Das hebt dich wenigstens mal ab vom Rest des Feldes. Aber Alexander the Great heißt ja zum Beispiel auch der Champion im Federgewicht. Also ein bisschen eindimensional. Da müssen die Alexander hier in der UFC noch ein bisschen ranklotzen.
Das stimmt, das stimmt. Das Haifischbecken-Leichtgewicht war jetzt gerade schon Thema. Letztendlich eine perfekte Überleitung zum letzten Kampf auf der Maincard. Dem ersten für uns, dem letzten, den wir zu besprechen haben. Der deutsche Vertreter Nasrat Haqparast, nachdem er gegen Dan Hooker die schwerste Zeit seines Lebens überstanden hat, dann nochmal einen Niederschlag in der UFC bekommen hat, wurden natürlich besonders deutsche Daumen, aber ich glaube wirklich sehr, sehr viele Daumen ganz, ganz feste gedrückt, dass der dann nochmal erfolgreich sein würde und so einen Veteranen wie Bobby Green aus dem Weg räumen könnte. Das wäre halt so ein richtiger Stempel auf der Legacy. Über Andrei Arlovski wird es so oft gesagt. Es ist halt wirklich, wenn du so einen riesigen Namen einfach da in grün geschrieben auf deiner Statistik stehen hast, das bleibt da eben, das macht immer Eindruck, das wird wirklich, wie gesagt, ein Stempel sein. Aber
hat
ja,
du wirst auch wieder gewonnen, ne? Andrei Arlovski gewinnt wieder.
Hat er, ja. Auch so relativ souverän, war eine Split Decision, habe ich auch nicht so gesehen. Aber die Kommentatoren haben viel darüber gesprochen, dass irgendwie auch Vendera war ja so ein Gegner, oft in Situationen, die man irgendwie als gar nicht so brenzlig eingeschätzt hat, so ein paar Treffer noch untergejubelt hat. Ja, wäre auch fast.
Oder so.
Alles, also, was ich dazu sagen will. Gut, aber ich freue mich sehr, Andrei Arlovski gewinnen zu sehen. In der Regel auch Bobby Green, wirklich. Ich finde den Typen sehr, sehr cool. Ich finde den, ja, find den liebenswert. In der Regel freue ich mich, wenn er gewinnt. In dem Fall muss ich aber auch sagen, so gar nicht. Da war dann doch mein deutsches MMA-Herz, sage ich mal, hat da deutlich stärker geschlagen. Und ich habe wirklich für Nasrat geroutet.
Ja, war super auch schwer im Kommentar. Ich meine, Peter kennt den seit Jahren, Andreas kennt ihn persönlich. Ich möchte auf jeden Fall Nasrat hier mal zu einem Interview reinholen. Scheint echt ein guter Junge zu sein. Ich muss, glaube ich, bevor ich über diesen Kampf spreche, diesen rosa Elefanten aus dem Raum schaffen. Und zwar, Ali Abdelaziz hat ja getwittert, Nasrat hätte sich die Hand gebrochen, sei mit angebrochenem Fuß in diesen Kampf gegangen, hätte nur mit Cortison-Injektionen überhaupt kämpfen können. Das müssen wir mal diskutieren. Wie viel Glauben schenken wir dem? Das ist die Makroebene. Und die andere Ebene ist natürlich, ist es dann schlau, nach dem Vorkommnis beim letzten Kampf, wo Nasrat die Visa-Probleme hat, wo seine Mutter stirbt, Gott hab sie selig, vor dem Kampf, wo er Einreiseprobleme hat und sonstige Strapazen, wo es sowieso schon fragwürdig ist, hätte er den Kampf annehmen sollen, dann diesen Kampf annimmt. Das möchte ich vorher wegdiskutieren irgendwie. Vorher kann ich nicht über diesen Kampf sprechen.
Alles gut. Ich finde es immer ganz, ganz schwer, Leuten Lügen vorzuwerfen, wenn man sie nicht kennt. Mhm. Ich kann nur sagen, dass ich bei Ali Abdelaziz und ich weiß, seine Kämpfer sind alle begeistert von ihm und Nasrat wird das ungern hören, sollte er sich über unsere Analyse über ihn, sollte er sich vielleicht anhören, wenn wir mal ein Interview anfragen oder so, aber ich habe ein komisches Gefühl, wenn ich Ali Abdelaziz sprechen höre. Mir ist der Mann irgendwie suspekt, ich kann gar nicht richtig greifen, warum, aber irgendwie habe ich so meine Zweifel an dem. Ich kann ihn nicht ganz greifen, ich habe so eine Skepsis, so eine von Grund auf irgendwie eine Skepsis, wenn ich den Mann sprechen höre. Und habe dann auch gesehen, dass der Tweet auch gelöscht wurde. Mhm. Also vielleicht war es ja auch so ein, hey, das wäre doch irgendwie ein gutes nochmal ins Licht rücken, meinen Kämpfer besser dastehen lassen und danach, nee, ich überlege es mir doch anders.
Ich will aber mal auch die andere Seite der Medaille auf und den Grund, warum ich frage, weil es sehr gut passt zu der Art und Weise, wie Nasrat gekämpft hat. Er stand ungewohnt flach und sehr statisch, also wenig Beinarbeit, wenn dann gerade rein, gerade raus. Das bin ich nicht so gewohnt von ihm. er sah schwammiger aus als in den letzten Kämpfen, als hätte er so das Cardio-Pedal nicht ganz durchdrücken können vielleicht. Also ich gehe jetzt mal davon aus, denn er ist ja ein Fleißiger. Also er sah körperlich schon besser aus. Und so die letzte Konsequenz bei seinen Punches irgendwie, so restlose Überzeugung hat mir irgendwie gefehlt in diesem Kampf. Das kann natürlich auch an Bobby Green liegen, aber hey.
Ja, auf jeden Fall. Also ich fand es in dem Moment ganz ungünstig, dass du mir da, dass du das Ruder an dich genommen hast. Ich wollte auch nachschieben. Ich fühle mich super unwohl, dazu zu sagen, ach, der lügt doch bestimmt. Ich muss offen, wenn du mich fragst und ich eine ehrliche antworte, muss ich sagen, ich habe irgendwie immer meine Zweifel bei Ali Abdelaziz Aussagen, ist aber auch nicht der einzige. Wie heißt der brasilianische Manager? Wally Alves, glaube ich. Der ist mir auch super suspekt. Ich weiß nicht, MMA-Promoter ganz oft für mich zwielichtige Gestalten. Aber ich, also sobald ich es aus Nasrats Mund höre, zum Beispiel, glaube ich ihm sofort. Und
man muss auch sagen, ein Manager, ein Promoter hat einen Job.
Ja, klar.
Und zwar dem Kämpfer gute Kämpfe zu besorgen, Kohle zu generieren, für Aufsehen zu sorgen und den Kämpfer natürlich auch ja, in einem guten Licht irgendwo dastehen zu lassen. Ich gehe jetzt nicht so weit, dass ich sage, ich traue dem nicht oder so, aber das muss man halt auch wissen. Das sind die Gepflogenheiten nicht nur im Kampfsport, auch in der Geschäftswelt. Also Produkte werden verkauft, weil sie verkauft werden müssen. Werbung muss gemacht werden, weil sie gemacht werden muss. Sonst werden die Produkte wieder nicht verkauft. Ob da jetzt immer alles stimmt und ob da alles hundertprozentig richtig ist. Ich sage nur, es hat schon den Eindruck gemacht, ich weiß nicht, ob der Fuß und die Hand gebrochen ist oder war.
Genau,
aber es kann sein, dass da eine Verletzung war und es hätte gepasst, weil Nasrat stand sehr flach. Also das war nicht er irgendwie. Also lass ihn bei 80% gewesen sein oder bei 85%. Aber dann hast du halt auf der anderen Seite Bobby Green stehen mit, ich glaube, insgesamt jetzt 42 Profikämpfen und ja 10 Siegen in der UFC und 18 Kämpfen insgesamt in der UFC. Das ist schon eine Hausnummer. Und Bobby Green hat, lass uns zu ihm kommen, einfach das gemacht, was Bobby Green stark macht. Er hat den Gegner Airballs werfen lassen. Er ist halt nicht mehr da, wenn du schlägst. Ne? Er bewegt sich gut und er hat eine gute Kopfbewegung und seine Hände sind weit unten. Das heißt, sie kommen immer so außerhalb von deinem Sichtfeld, von irgendwoher, aus unorthodoxen Winkeln, aus komischen Ecken und das hat er gut gemacht. Es war jetzt nicht eine Megaleistung, es war nicht super spektakulär. Bobby King war jetzt nicht drauf und dran, da irgendwie einen Finish zu erzielen gegen Nasrat. Aber ich glaube, dass man den Kampf nicht anders werten kann als 30-27. Bobby Green hat hier jede Runde klar gewonnen, in meinen Augen.
Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist ganz, ganz klar. Nasrat ist halt ein harter Hund, der dann trotzdem hinterherläuft, beständig dranbleibt, sich die Jabs abholt und wenn er aktiv wird, richtig Schaden machen will. Klar hatte man aus deutscher Sicht immer die Hoffnung, wenn so eine Overhand einschlägt, dann kann die halt auch mal richtig einschlagen. Andererseits sind das halt Hände, mit denen Bobby Green mit seinem Stil halt super rollen kann. Also wenn die wirklich seitlich kommen, einen relativ weiten Weg haben, sage ich mal, um sie kommen zu sehen, dann waren es in der Regel leider Hände, die, ja, mit denen er gerechnet hat. Mir kommt es vor wie so ein Nachtreten, aber Mann, wir müssen doch auch irgendwie über jeden Kampf trotzdem auch fairerweise und vollständig sprechen. Ich hätte mir halt viel mehr gerade Aktionen einfach von Nasrat erhofft. Gerade Hände, denn er hat wirklich gefühlt ausschließlich Overhands geschlagen.
Sehr aufgeladen. Also
genau.
Das konnte man irgendwie von Kilometer riechen und man muss sich auch lösen davon. Wir müssen es mal aussprechen. Wir beide mögen den gerne und wir beide finden den sympathisch und das ist ein Hoffnungsträger hier in Deutschland und ist mit einer Bilanz von 5-3 in der UFC in diesen Kampf gegangen. Wir hätten uns alle gewünscht, dass es jetzt 6-3 steht und nicht 5-4, weil wir wissen alle, beim nächsten Kampf kann es dann schon wieder auch für ihn ja, einen Rückschritt bedeuten, auch wenn es das nicht schon hier war, weil Bobby Green war ja so ein namhafter Kämpfer. Es ging darum, kann er mal einen namhaften besiegen, um vielleicht so mal reinzukommen in die Top 15 in diesem Haifischbecken. Ich benutze den Begriff ungern, aber er passt halt auch so gut im Leichtgewicht. Aber lass uns das einfach draußen vorlassen. Ja, wir mögen Nasrat und wir wünschen ihm alles Gute und er soll Millionär werden und ist ein stabiler Ehrenmann. Aber er hat einfach hier nicht so gekämpft, wie man gegen Bobby Green gewinnen kann. Das so kannst du den nicht schlagen. Also es war zu weit weg, es war zu berechenbar, es war zu wenig Bewegung. Er hat ihm auch keine Fragezeichen gegeben. Hm. Das war alles lösbar. So will Bobby Green, dass du auf ihn zukommst. In der geraden Linie mit diesen großen Schwingern, dann rollt er mit den Schlägen. Ist ja auch diese Philly Shell Defense, so kommt ihm irgendwie vor wie Floyd Mayweather. Die eine Schulter immer so hoch oben, wo er den Kopf versteckt quasi und seitlich steht. Und das macht er halt perfekt. Das macht er halt richtig gut. Und zudem muss man halt sagen, du spielst ihm in die Karten. Das ist einer, der kämpft wie früher Bernard Hopkins oder Joe Frazier. Die hatten ja auch diese Philly Shell Guard. Das liebt er. Und so kann der dich ausloten, der lädt deine Daten runter, der sieht genau, wie du das machst. Und das wird dann von Runde zu Runde schlimmer. Du willst immer mehr, du siehst, die Fälle schwimmen mir davon, du bist immer bemühter und für den läuft es immer besser.
Ja, ich frage mich, ob vielleicht dieser Stare-Down von den Ceremonial Weigh-Ins nochmal Nasrat nochmal heißer gemacht hat. Dieses nach der zweiten Runde hat Bobby Green zu ihm gesagt, we meet in the middle. Nasrat ist ja für sowas immer zu haben. Dann ist er halt doch wieder der nicht getroffen werden will und lieber mit Schlägen rollt. Wäre blöd, wenn nicht. Ich will nicht sagen, boah, Bobby Green, was eine Pussy, keine Ahnung.
Überhaupt
beim besten
nicht.
Willen nicht. Vielleicht waren das aber Psychospielchen, die bei Nasrat gezündet haben. Ich weiß es nicht. Der wollte ihm halt wirklich mit jeder Hand den Kopf abschlagen.
Klappern gehört zum Handwerk und das ist vielleicht auch ein guter Punkt, was du da anschneidest. Ich glaube, wir müssen mal über die Charaktere von Bobby Green und Nasrat sprechen. Das sind ja beide sehr faszinierende Menschen. Nasrat hat mit 14 angefangen mit MMA, hat da durchs Fenster geschaut in dem Gym, war stark übergewichtig, wollte eigentlich nur Gewicht verlieren und hat sich dann gedacht, wow, was für ein geiler Sport, da mache ich mit. Hat dann mit 17 sein Profidebüt gefeiert, ersten Kampf verloren, aber glaube ich Bilanz seitdem 13-3, also ist dann richtig durchgestartet, hat sich da reingefuchst und ist ja einer, der diesen Sport lebt, schläft, trinkt, atmet, isst, also der lebt für MMA und volle Konzentration auf Training, Ernährung und Schlaf. Der sagt von sich selbst, ich schaue mir nicht mal die Rankings an, mich interessiert das alles gar nicht, das ist mir Latte, ich will der beste Nasrat Haqparast sein, der ich sein kann. Und auf der anderen Seite hast du Bobby Green, ich glaube, über den kannst du halt mal ein 2 Stunden YouTube-Video machen. Also der Typ ist ja Wahnsinn. Kurzer Abriss, um vielleicht auch diese Gänsehautgeschichte mal hier so ein bisschen abzudecken. Bobby Green ist ist in ganz schweren Verhältnissen aufgewachsen. Vater war nicht da, Mutter, schweres Drogenproblem, Sorgerecht wurde dann irgendwann entzogen. Die Großmutter konnte ihn dann quasi aus der Pflegefamilie wieder zurückholen, aber die Großmutter stirbt dann. Bobby Green sitzt auf der Straße, kein Geld, keine Perspektive, nichts zu essen, hat mal erzählt auf einer Pressekonferenz, ich habe mir Dreck von der Straße in den Mund gesteckt, weil ich solchen Hunger hatte. Ich wollte irgendwas zwischen den Zähnen haben und hat dann einfach irgendwie diesen Ausweg, dieses Ventil Ringermannschaft in der Schule für sich entdeckt. Hat da gemerkt, ich bin gut drin, ich bin jemand, der kann kämpfen. Und seine größte Motivation, das muss man sich mal vorstellen, war es tatsächlich nach den Ringerturnieren mit dem Trainer zu McDonald's oder Burger King oder Kentucky Fried Chicken zu fahren und da Essen spendiert zu bekommen, denn er hatte immer Hunger, hat gesagt, hey, wenn der Trainer gesagt hat, wer will kämpfen beim nächsten Turnier, ich habe immer die Hand gehoben, weil ich wusste, danach gibt es was zu essen. Das geht mir unter die Haut, weil ich sitze hier in meinem Haus, in meinem schönen Arbeitszimmer und meine Eltern sind nette Leute und haben mir viel ermöglicht und das weiß ich auch zu schätzen, aber da ist jemand, der kommt vom Dreck, der hat gar nichts und weniger als das, der ist der ist eigentlich schon abgeschrieben. Der ist irgendwie schon so auf der Sollseite der Gesellschaft. Und er schafft es halt hier, eine Karriere aufzubauen, durch verschiedene Ligen erfolgreich zu sein und dann irgendwie hier zu stehen in der UFC. Und was ich bei dem Typen halt so sackstark finde, der stellt sich nach jedem Sieg hin und benutzt das, um eine inspirierende Botschaft zu geben. Und ja, ich bin vielleicht auch so ein Motivationsmeier und mir ist das wichtig, auch Leuten ein bisschen positive Energie für ihren Tag mitzugeben. Aber er sagt halt, wenn ihr vergessen werdet von der Gesellschaft, wenn ihr euch abgeschrieben fühlt und diskriminiert und wenn ihr denkt, ihr fallt so hinten über gesellschaftlich, ey, dann zeigt denen die drei Finger und ja, sagt ihnen, sie sollen sich die Mitte aussuchen, denn ihr könnt alles schaffen. Wenn ich das kann, dann könnt ihr das auch. Und das finde ich richtig stark. Also klar reden wir hier davon, dass Nasrat unser Hoffnungsträger ist und dass wir wollen, dass der Hamburger Jung da gewinnt. Aber Bobby Green ist schon auch ein Typ, den man irgendwie mag.
Safe, auf jeden Fall. Hat er auch nochmal in der Pressekonferenz erzählt, dass er eben der UFC auch super dankbar ist, weil er zu der Zeit gleichermaßen seinem Bruder gestorben ist und der nicht für die Beerdigung aufkommen konnte und dann Dana und Sean Shelby die bezahlt haben. Seitdem hat er halt gesagt, ich bin der UFC für immer dankbar, Company Man, die müssen mich nur anrufen, ich bin am Start. Ja, ich fand auch die Rede nach dem Elia Quinter-Sieg nochmal eindrucksvoller, wo er wirklich eben auch aufgezählt hat, ich habe jeden um mich rum sterben sehen, ich habe niemanden, ich war alleine. Aber man kann sich da eben rauskämpfen und ihr könnt alles erreichen, wenn ihr euren Fokus darauf legt. Ich bin der lebende Beweis, nachdem er halt Elia Quinter K.O. geschickt hat.
Im Madison Square Garden, im Wohnzimmer von Elia Quinter, ne, wo 15.000, 20.000 Leute Elia Quinter schreien, gewinnt er da halt und dann sagt dann sowas. Und auch im Kampf davor, glaube ich, war es, oder beim Sieg davor besser gesagt, wo er irgendwie sagt... Alan
Patrick.
Genau, glaube ich, ich kann nicht mehr sagen, ob es der Kampf war, wo er halt sagt... wir unterscheiden immer zwischen Schwarz und Weiß in der Gesellschaft, zwischen Arm und Reich, Republikaner und Demokraten. Wir sind alle Menschen irgendwie, ne? Und wir sollten viel mehr zusammenhalten. Und so, das sind schon geile Sachen. Das, also andere schreien halt, wie Moicano sagt, hey, ich keine Ahnung, ich will den $50.000 Bonus. Das sagt Bobby Green auch, aber er sagt halt, hey, ich will bezahlt werden, ich will meine Kinder versorgen, was auch richtig ist und seine Berechtigung hat, nicht falsch verstehen. Aber Bobby Green benutzt dieses Spotlight schon auch immer so, um eine starke Persönlichkeit zu sein und so eine Message zu geben, wo du sagst, wow, cool. Jemand nach einem 3-Runden-Käfigkampf benutzt der sein Spotlight nicht, um sich zu promoten, sondern um irgendwie Leuten was an die Hand zu geben vom Fernseher, die vielleicht auch ein bisschen strugglen oder so nach einem Sinn im Leben suchen oder nach einer Aufgabe oder nach einem Motivationsfunken irgendwie. Und das ist Bobby Green. Auf jeden Fall. Also gefällt mir immer, dass er das macht.
Ja, 100%. Und sind natürlich auch die Geschichten, ne, oder die Persönlichkeiten, auf die du zeigen kannst, wenn irgendwer sagt, Kampfsport sind doch nur die Assis. Also das braucht es natürlich auch einfach für das Image des Sports, wenn du halt sagen kannst, ja, dann hör dem mal kurz zu. Gut, Bobby Green ist schon auch, der kommt schon from the gutter so und keine Ahnung, Ketten und was weiß ich was, aber ne, dann zeigst du von mir aus halt eine Rose Namajunas, die nach ihrem Sieg, ihrem Titelgewinn sagt, ja, sieht alles hart aus, was wir drin machen, aber wir sollten uns bei Momenten nehmen, uns zum Arm. So ist halt auch super süß. Du weißt, worauf ich hinaus will. Solche Aussagen,
ja, die kann man nicht sagen. Auch. Zu sagen, okay, wir geben uns hier auf die Mütze, 3 Runden oder 5 Runden, aber danach, keine Ahnung, haben wir trotzdem Respekt vor dem anderen, vor dem Menschen, der uns da gegenübersteht. Das sind schon wichtige Dinge, die darf man nicht vergessen. Und ja, ich bin halt so ein Typ, mich spricht das an. Ich finde sowas wichtig. Wie man Dinge macht. Nicht, dass man Dinge macht und welchen Erfolg man hat bei Dingen. Denn Bobby Green ist ja, ehrlich gesagt, auch so ein Gatekeeper. Ist nicht der Top-15-Kämpfer. Er ist so einer, den du besiegen musst, wenn du dahin willst. Ja. Aber wie er die Dinge angeht und wie er Dinge sieht und was er sagt, das berührt mich und das finde ich stark. Und ich finde, sowas darf man auch durchaus mal betonen. Also es geht hier nicht nur um Kicks und Schläge, es geht auch um richtig oder falsch oder um Werte wie Loyalität, wie Integrität, auch Intelligenz. Und die gehört dazu, dass man erkennt, hey, ich hatte nichts, ich bin jetzt wer, weil ich hart gearbeitet habe und weil es Leute gegeben hat, die an mich geglaubt haben. Hat auch in einem Interview, das fand ich auch cool, gesagt, ich bin ein schwarzer Mann, aber ein weißer Mann hat mir eine Chance gegeben. Und das ist für ihn so ein Zeichen, ist so Rassismus, hasst er halt, wie es wahrscheinlich jeder vernünftige Mensch tut, ne? Und hat das so irgendwie benutzt in der Botschaft, um zu sagen, lasst uns doch besser zusammenhalten. Es gibt ja tatsächlich da Dinge in den USA auch, die passieren, also in dem Umfeld von Bobby Green, hat er auch mal über Polizeigewalt gesprochen in einem Interview, ist ja auch ein sehr schwieriges Thema. Finde ich gut, dass Kämpfer da auch mal drüber sprechen und das benutzen, um Leute zusammenzubringen, nicht immer nur Fans in Lager zu spalten und zu provozieren und zu hypen. Das gehört alles dazu, versteht mich nicht falsch, aber ist auch cool, dass es solche Leute gibt.
Ja, kann ich unterstreichen. traurig ist, solche Themen, ja echt so, was soll man dazu jetzt noch sagen, außer ich stimme dir zu, traurig, dass solche Themen letztendlich heutzutage immer noch besprochen werden müssen, das ist vielleicht so eine Sache, auf die man sich einigen kann, aber weil es notwendig ist, gut, dass es Leute gibt, die noch nicht ermüdet sind und es nach wie vor suchen, diese Dialoge. Bobby Green, dementsprechend wirklich, ja, so eine kleine Legende im Sport, Andrei Arlovski haben wir schon besprochen, mehr würde ich dazu auch nicht mehr sagen, außer dass es wirklich immer wieder schön ist, Andrei Arlovski siegen zu sehen und dass der halt nach wie vor aussortiert, ob die Jungs wirklich für die Spitze im Heavyweight gemacht sind oder nicht. Und Jared Vandera, nein, du bist es nicht, gebe es ein Abnehmen. Werd ein bisschen beweglicher, ich bin mit 43 deutlich schneller und knackiger als du. Das ist schon krass, wie sehr der wirklich seinen Stil neu entdeckt hat. Hätte jetzt aber die Überleitung genutzt, um vielleicht noch zu einer weiblichen Legende zu kommen. Ich habe sie zugegeben nie so leidenschaftlich verfolgt, aber auch glaube ich einfach, weil ich lange Phasen nicht verstanden habe, was für eine Legende sie für Frauen-MMA ist. Roxanne Modafferi natürlich, über sie spreche ich, hat ihren, ich glaube, 50. MMA-Kampf gemacht und vorher schon klar kommuniziert, das wird mein letzter. Ich hatte im Preview schon gesagt, 2003 ihr MMA-Debüt gegeben. Damals war halt wirklich Frauen-MMA so in absoluten Kinderschuhen und da hat die das halt eben schon ausgeübt, dementsprechend einen Weg geebnet für die, keine Ahnung, ja, Ronda Rouseys und so der Welt, die halt dann das Ding wirklich kommerziell und interessant für die breite Masse gemacht haben. Hatte es halt mit der ungeschlagenen Schottin Casey O'Neill zu tun und hat einen interessanten Kampf geliefert, wie ich finde. Hat, wir wissen alle, ne, Roxanne Modafferi ist wirklich gut im Brazilian Jiu-Jitsu. Im Stand musste sie ein bisschen was nachholen. Und hat da wirklich, hat man auch in dem Kampf gemerkt, dran gearbeitet. Und wollte das in diesem Kampf ganz klar so zeigen. Dean Thomas wurde irgendwann mal eingespielt und hat mir einen guten Gedanken in den Kopf gesetzt und hat gesagt, dass er öfter mal beobachtet, wenn Leute ihren letzten Kampf machen, dann geht es gar nicht so oft darum, dass man den letzten Kampf unbedingt gewinnt, aber man will eben noch einmal eine gute Schlacht, man will einen Kampf, der für die Fans wirklich geeignet ist. Und ich hatte das Gefühl, dass Roxanne Modafferi das gesucht hat, denn sie hat, ich glaube sogar bis zur dritten Runde, nee, bis spät in die zweite Runde nicht einen Takedown und nicht einen Clinch gesucht. Sie hat halt versucht, mit Casey O'Neill im Stand zu schlagen. Läuft da relativ geradlinig auf sie zu, aber bleibt eben dran. Tough war sie immer und tough bleibt sie auch im letzten Kampf. Holt sich ja vor allem Jabs ab, teilweise Frontkicks zum Gesicht. Aber trifft selbst schon auch. Es gab Szenen, wo sie nach wie vor irgendwie ja nicht das Distanzgefühl von Casey O'Neill hat. Aber man kommt aus der ersten Runde, die beiden kommen aus der ersten Runde, hat so das klare Bild, okay, Roxanne hat viel mehr vor den Kopf bekommen, aber schaut beiden Frauen ins Gesicht und sagt, krass, okay, das bisschen Nasenbluten von Casey O'Neill habe ich mitbekommen, aber die hat direkt in der ersten Runde schon ein richtig blaues Auge. Also wenn man allein so das Gesicht ansieht, die Spuren, die Schläge gezeichnet haben im Gesicht, hat Roxanne offenbar deutlich schwerer getroffen.
Ja, offensichtlich. Ich muss leider sagen, dass ich diese Prelim-Kämpfe immer nur so mit halbem Auge verfolgen konnte, weil wir halt während der Prelim-Kämpfe gedreht haben bei der Zone. Wir haben eine UFC 272 Vorschau gedreht und zahlreiche Features, weil wir natürlich auch diese Community, die sich so lautstark gemeldet hat am vergangenen Wochenende, also nochmal danke dafür, befeuern wollen. Wir wollen uns da bedanken, wir wollen da mehr Content bieten auf der Plattform. Deswegen habe ich leider diesen Kampf nicht so verfolgen können, wie ich es mir gewünscht hätte. Ich muss halt sagen, es passt zum Abschied von Roxanne Modafferi, dass sie durch Split Decision verliert. Es ist so eine Heldin, die nie ganz oben war und sich alles erarbeiten musste. Auch in diesem Sieg hätte sie wirklich alle Hebel umlegen müssen, wahrscheinlich, um eine jüngere, schnellere Kämpferin zu besiegen. Aber sie war game. Sie war drin und Dana White sagt nach dem Kampf bei der Pressekonferenz, we love her. Das sagt Dana nicht immer. Nein, Dana ist ein Typ, der, also sein Vertrauen, seinen Respekt musst du dir erarbeiten über Jahrzehnte. Und von wem sprechen wir hier? Von Roxanne Modafferi, die in drei verschiedenen Dekaden MMA gekämpft hat, die vor 20 Jahren angefangen hat, irgendwie in Asien gearbeitet hat und dann in ein Gym gegangen ist und gesagt hat, das will ich lernen, das finde ich cool irgendwie. Und ja, so eine Karriere draus gemacht hat. Und Leute sagen immer, ja, was ist ein Gewinner? Leute wollen immer wissen, was ist ein Gewinner? Ich behaupte, ein Gewinner ist nicht ein Gewinner, weil er immer gewinnt. Ein Gewinner ist ein Gewinner, weil er niemals aufgibt. Und Roxanne Modafferi ist für mich der Prototyp dieser Definition und der Prototyp eines respektvollen, ehrenhaften Kampfsportlers. Sie ist niemals die Schnellste gewesen, niemals die Stärkste, war niemals die begabteste Athletin, hatte keinen sportlichen Hintergrund, hatte nicht die Schnellkraft aus der Leichtathletik oder irgendwelche großartigen Anlagen. Sie hat sich alles erarbeitet, alles drauf geschafft und hat es mit einer respektvollen, sympathischen, bodenständigen Art getan, vor der man einen Hut ziehen muss. Also 100%. Das wird nicht der krasseste Rekord sein, der uns im Gedächtnis bleibt. Das werden nicht die Highlight-Reels sein, die sie geliefert hat, die irgendwie Dekaden überstehen werden. Aber der Respekt für Roxanne Modafferi wird immer da sein. Wenn die im Publikum sitzt und irgendwo eingeblendet wird, dann wird man sagen, hey, das war eine harte Nuss. Wenn du gegen die kämpfen musstest, die hat alles gegeben und die wollte Kampfsportlerin sein. Und wenn sie verloren hat, hat sie dir die Hand geschüttelt. Und wenn sie gewonnen hat, hat sie dir die Hand geschüttelt. Und deswegen, ja, Respektlevel 9000 für Roxanne Modafferi.
Auf jeden Fall. Es ist halt, glaube ich, oft so ein bisschen undankbare Rolle, so das Fundament für etwas aufzubauen. So am Anfang keine Lorbeeren abzusahnen, ist jetzt nicht nur beim Sport MMA, in dem Fall Frauen-MMA der Fall, keine Ahnung, wenn du, was weiß ich was, irgendwie die ersten Rapper haben kein Geld verdient und die dritte, vierte Generation schöffelt die Millionen und die erste ist irgendwie vergessen, vor allem bei den jungen Kids, die halt irgendwie Chartplatzierungen und so bestimmen. Ich glaube, ein bisschen ähnlich kann das hier auch sein. Ich glaube, die Leute werden sich viel eher eben an Ronda Rousey und so weiter erinnern. Aber es wird halt immer Hardcorer geben, die wissen, dass Leute auch ein Fundament von diesem Haus gebaut haben, das man vielleicht erstmal gar nicht sieht. Da muss man das Haus eben betreten, da muss man erstmal in den Keller gehen und sich dann die Wände anschauen. Aber dieses Fundament musste eben gebaut werden, um dann so einer Ronda Rousey den Weg zu ermöglichen. Und es wird immer Leute geben, die wohl natürlich wissen, dass zu einem Haus genau dieses Fundament gehört und sich dafür interessieren, wer das denn, ja, wer die ersten Steine, sage ich mal, wer, keine Ahnung, den Graben erstmal ausgeschippt hat. Wird Leute geben, die das immer diggen, die sowas wissen wollen, die sowas wichtig finden. Und da wird sie halt immer eine der Namen sein, die man nennen muss. Und ich glaube, das weiß sie auch. Vor allem aus der Szene selbst kriegt sie halt viel Liebe. Adesanya hat sich ja auch nochmal für sie ausgesprochen, hat irgendwie gesagt, ja, wer Roxanne nicht mag, dann fick dich. So, das geht eigentlich gar nicht. Wurde darauf ein
Flo wieder komplett unverblümt.
Ich zitiere.
Okay, journalistische Integrität.
Genau. Es gab wohl so einen Beitrag auch nochmal. Ich habe durchgescrollt, auf den sie angesprochen wurde, wo nochmal so ein bisschen Stimmen zusammengetragen wurden, die eben, ja, ihre Meinung zu ihr aussprechen. Da war unter anderem die Bantam-Gewicht-Championess Juliana Peña, die gesagt hat, ich hatte bei The Ultimate Fighter, hatte es ziemlich schwer, irgendwie hatte ich keine, die wirklich an mich geglaubt haben, außer Roxanne, die hat mir immer gesagt, ey, du kannst das rocken. Wir haben an einem Move gearbeitet und der war es, den ich im Finale durchgezogen habe und ich habe die Saison gewonnen. Sie zum Beispiel sagt auch, ich bin der Frau immer dankbar, noch auf viel direkterem Wege eben, wie gesagt, weil sie eine war, die an sie geglaubt hat. Und ja, dementsprechend gibt es auf jeden Fall in der Szene immer Leute, die sich daran erinnern werden. Und diese Szenen, das hat man gemerkt. Also die Standing Ovations waren groß. Und ja, sie war, wie gesagt, beständig da. Ich glaube, es war auch gut, irgendwie nochmal zu zeigen, dass sie eine Kampfsportlerin durch und durch ist, dass sie eben nicht jetzt drei Runden aufhören liegt und noch einmal den Namen Casey und Neil gegebenenfalls in grün auf dem Rekord zu haben, sondern wirklich nochmal zu zeigen, ey, UFC-Kämpfe, ich liefere ihnen nochmal eine Schlacht.
Hm. Nicht schlecht. Unvergessen ihr Upset damals gegen Macy Barber, das hat mich richtig gefreut, wo du sagst, ja, geile Geschichte, irgendwie so wie ein Film. Du kommst als Underdog rein, bist die Schüchterne mit der Brille so, mit der keiner rechnet und dann putzt die halt weg. Die ist halt gefährlich, ne? Wenn du dir was anbietest, dann ja, küsst du halt auch mal den Boden. Ja. Und ja, Roxanne Modafferi, stabile Frau.
Safe. Aber ich muss dann auch nochmal fairerweise zur Vollständigkeit sagen, du hast ja diese Split Decision erwähnt. Das war glaube ich, der schlimmste Punktentscheid dieser Karte. Wirklich, es war schon ein eindeutiges Ding. Der Typ hat wohl auch erst seinen vierten UFC-Fight gejudged. Soll beim besten Willen keine Entschuldigung sein, aber der hat dann für den...
Leute, es ist ein Pay-Per-View. Da widerspreche ich zu 5000%. Da kriege ich gleich Aggressionsschübe bei sowas, weil das ist ein UFC-Pay-Per-View, dann lass doch die Leute auf lokalen Cards mal irgendwie rumwurschteln, aber probier doch die nie mal sowas aus. Bitte, bitte, Leute. Von was sprechen wir denn hier? Auf dem höchsten Level des Sports, da judged einer zum vierten Mal, wenn ich sowas schon höre.
Zum vierten Mal UFC. Aber
fang
ja,
gleich an zu trotzdem, weinen. Natürlich. Fang hier gleich an zu weinen. Also.
Ja, der hat dann auch Feierabend bekommen, das zumindest hat die UFC eingesehen. Der hätte wohl noch einmal judgen sollen, dann hat man gesehen, okay, ich glaube...
Fahr lieber nach Hause. Genau. Geh mal was essen.
Atme mal durch, du brauchst ein bisschen frische Luft.
Dieses Judging. Ich freue mich schon auf unser Video zum Judging. Ich glaube, so werde ich nie eskalieren wie in diesem Video.
Ich freue mich drauf. Du, ich guck da grinsend zu, ehrlich gesagt. Ich höre dir da grinsend zu. Es gibt ja so Leute, die so richtig so unangenehme Gefühle entwickeln, wenn so einer neben denen raged. Ich bin so, ja gut, ich bin ja nicht gemeint. Du, ich freue mich auf das Video. Ja, was soll ich noch groß zu den Prelims sagen? Es gab so ein, zwei wirklich erwähnenswerte Kämpfe, aber du hast den nicht gesehen, viele unserer Zuschauer nicht. Mana Martinez hat sein Debüt gegeben, wurde von Ronnie Lawrence wirklich in allen Facetten des Games dominiert, wirklich ringerisch im Stand, keine Chancen gehabt, keine erfolgreiches Debüt. William Knight müssen wir vermutlich drüber sprechen, weil der so unglaublich krass sein Gewicht verpasst hat. Ist ja, kurzfristig eingesprungen. Wie bitte?
Schon ein bisschen unverfroren. Also wenn du gefragt wirst, kannst du das Gewicht schaffen und sagst ja und dann bist du 18 Pfund zu schwer. Oder wie viel? 12 Pfund?
Ich glaube 12 Pfund.
Ja. Sah schon aus, als wäre er gut im Futter, der gute Kerl. Ne? Und als würde er auch die eine oder andere Hantel stemmen. Naja, gut, sei es drum, er hat verloren. Kyler Phillips ist heftig eskaliert in seinem Kampf, muss man
phänomenal,
auch sagen.
Phänomenal, wirklich phänomenal. Ja, hatte halt auch einen richtigen Dog vor sich. Wo sind die Notizen mit dem Argentin?
Yeah. Marcelo Rojo.
Marcelo Rojo, genau, der hat halt richtig zugebissen und ist durchgehend vorwärts gelaufen, aber Kyler Phillips war wirklich phänomenal, hat ihn komplett zerlegt.
Auf den Kampf hätte ich mich richtig krass vorbereitet, der war ja auf der Maincard bis zum Freitag, ist dann runtergerutscht, hab mir echt alles irgendwie gesucht zu dem Argentinier, der ja auch kein schlechter ist, aber Kyler Phillips ist halt auch so ein Typ, keine Ahnung, so stelle ich mir einen MMA-Kämpfer vor, der ADHS hat. Also der kommt raus und macht alles. Also Spin-Kicks, Wheel-Kicks, 50 Schläge, keine Ahnung, Arm-Triangle-Finish, glaube ich, war es hier, oder Triangle-Armbar. Mhm. Der Typ ist halt irgendwie so ein einzigartiges Ein-Mann-Feuerwerk. Der zündet von der ersten Sekunde an. Das macht natürlich angreifbar. So wirst du nicht jeden Kampf gewinnen. So wirst du auch mal irgendwann die Puste nicht mehr haben in der dritten Runde, weil du halt so krass Gas gibst, aber der Typ macht Spaß. Also ja. Der ist das Zentrum der Party. Wenn der kämpft, schaust du nicht aufs Handy.
Das stimmt. Ja, das mit der Puste ausgehen hat er ja auch schon leider Gottes durchleben müssen. Ich sehe gerade meine Notizen, ich habe ein bisschen was durcheinander gebracht. Ich habe gesagt, Moicanos Bein sei so angeschwollen und das war so markant, weil Hernandez auch Calf-Kick getreten hat, aber es war Marcelo Rojo. Der hatte zwei Waden. Es war ganz, ganz crazy. Dem wurde richtig oft vors Bein getreten. Er hat halt keinen gecheckt.
Kopf an der Wade.
Hat halt keinen gecheckt, durchgehend Schläge vor den Kopf bekommen und ist vorwärts gelaufen. Hat sich halt alles abgeholt, was Kyler Phillips den vor den Kopf geschlagen hat oder halt vors Bein getreten hat. Ja, gehören auch zu so einer Performance 2 dazu, so ein bisschen Holloway, Calvin Cater mäßig. Ja, wir hatten Carlos Ulberg.
Sparringspartner von Israel Adesanya.
Genau. Hat ein bisschen Hate bekommen, weil er irgendwie nicht so viel Risiko gegangen ist. Ich fand es eigentlich super. Also warum soll er was anbrennen lassen? Fabio Chiron gibt ihm halt gar nichts. Ist halt super inaktiv. Wenn er mal was bringt zur Einzelaktion, wird er von draußen wirklich auseinandergenommen.
Und das ist halt auch City Kickboxing 101.
Perfekt.
Also wir machen das safe und wir versuchen Kickboxen zu etablieren in einem MMA-Fight und das technisch zu lösen. Das ist deren Ansatz, das muss man halt auch wissen. Für einen anderen hat es nicht so gut geklappt, ne? Für Israel Adesanyas besten Buddy. Du hast Blood Diamond herbeigesehen und hast dich so gefreut. Ground Game ist noch ausbaufähig.
Das stimmt voll. Ich mochte das Opening. Also sein Gegner, Jeremiah Wells will ja da irgendwie so ein bisschen nach links zirkeln und dann, glaube ich, wenn Mateta auf ihn zuläuft, so ein bisschen explosionsartig in den Reihen rennen. Läuft halt nach links, hat ihn im Blick und läuft in den Cage und stolpert so, legt sich fast aufs Maul. Das war so eine ganz eigenartige Eröffnungsszene dieses Pay-Per-Views. Ja. Hab so einen Tweet dazu gesehen, wo so unten eingeblendet wird, dass dein Controller keine Batterien mehr hat, aber du hast halt so nach links gedrückt und dann ist das unterbrochen. So kam mir das wirklich vor.
Akku leer. Genau.
So, aber die letzte Eingabe ist noch gespeichert, er läuft halt weiter nach links. So war das halt irgendwie wirklich.
Ja, so ein Glitch.
Genau, Mateta nimmt es halt irgendwie an und will dann in den Infight, war schon ein bisschen dämlich. Aber ja, der kommt schon wieder, glaube ich wirklich. Wie gesagt, im Kickboxen war der vielversprechend. Und was halt der Kampf ist, der noch besprochen werden muss, ist halt Douglas Silva de Andrade gegen Sergey Morozov.
Oh, da musste ich weg. Da musste ich weg. Nach der ersten Runde musste ich in die Kabine führen, um ein Video zu drehen für The Zone. Und dann hatten wir noch Besprechung. Boah, aber das war ja auch so richtig. Ja, wir fahren jetzt links raus und der Blinker bleibt gleich drin, weil wir fahren nicht mehr rechts rein. So. Also das
ey, wirklich an jeden Zuschauer, der den Fight Pass hat, aber vielleicht dachte, komm, View reicht und noch nicht nachgeschaut hat, schaut zumindest diesen Kampf. Großartig. Also Morozov sieht zu Beginn richtig top aus, droppt Silva de Andrade regelmäßig, öffnet dem einen üblen Cut so neben dem Auge, der suppt richtig auseinander, kriegt noch so ein Knie, er wird zu Boden geholt, kriegt noch ein Knie beim Aufstehen und man denkt wirklich, okay, Morozov zerlegt den da. Aber plötzlich beginnt die Runde 2 und De Andrade landet Frühtreffer, droppt wiederum Morozov und ab dem Moment wird der Kampf richtig wild. Bisschen ähnlich wie Hernandez, der so benommen zum Takedown shootet, will auch Morozov den Boden und wird da unten halt dann wirklich irgendwann ausgechoked. Und wird halt auch ohnmächtig gechoked und allein dieses Bild, wie Andrade den auch komplett, also ich habe es jetzt ein bisschen sehr kurz gefasst, es war halt eine richtige Schlacht, beide haben alles gegeben, kein Rückwärtsgang, komplett ermüdet auch endlich diesen Morozov loslässt, weil der Schiri zu ihm geht, sich so fallen lässt, du siehst, der sieht eigentlich, hättest du nur den fotografiert, hättest du gedacht, das ist eine Szene von jemandem, der gerade K.O. geschlagen wird, sieht auch komplett zerstört aus. Die linke Seite wirklich von diesem offenen Cut blutig. Der sieht ermüdet aus, ob er da sofort mit ihm einschläft. Und daneben liegt halt Morozov ohnmächtig. Also allein dieses Bild, wie die beiden da komplett ausgepowert nebeneinander liegen, fasst den Kampf zusammen. Es begann der nächste Takedown. Ich habe gerade ein bisschen was übersprungen. Letztendlich ist Morozov erstmal in der zweiten Runde nochmal hochgekommen, hat dann eigentlich das Anfang vom Ende erst so eine Backfist abbekommen und da wirklich wurde mit der Kombination eingedeckt, ist dann nochmal zu Boden gekommen. Ja, der ist geschwommen. Geiler Kampf. Das wirklich zum Abschluss meine absolute Empfehlung dieses Pay-Per-Views. Wurde ja auch Performance of the Night oder Fight of the Night. Also Morozov hat einen harten Dogfight verloren, aber in der Tagesform hätten einige gegen den verloren.
Ja, Fight of the Night, $50,000 Bonus, Douglas Silva de Andrade gegen Sergey Morozov und zweimal Performance of the Night Bonus, einmal für Tai Tuivasa mit seinem Knockout gegen Derek Lewis und dann Jared Cannonier, der Derek Brunson finished. Ja, das kann man mit Sicherheit auch mit einem Preisgeld versehen. Ja, Flo, ich glaube, das war dann UFC 271 in 3 Videos in voller Stärke. Schreibt uns, was haben wir falsch gesehen, was habt ihr anders gesehen, was würdet ihr gerne sehen, haben wir es gut gemacht, haben wir es schlecht gemacht, das wollen wir natürlich auch wissen, wir wollen uns verbessern, vor allem aber wollen wir Abos haben, wir wollen weiter wachsen, um euch besseren Content noch bieten zu können und wir werden dann mal in uns gehen in den nächsten Tagen und schauen, was wir euch so anbieten können. Ich habe Bock auf die nächsten Ausgaben.
Ich auch, ich freue mich auf jede anderen Aufnahmen, auf das, was noch kommen wird, wenn wir wirklich ein paar mehr Leute haben. Wir haben da ja einige Ideen, lasst euch das gesagt sein. Das halten wir noch so ein bisschen im Dunkeln, aber auf jeden Fall werden noch einige Sachen kommen, die, glaube ich, ja auch das Repertoire dieses Kanals so ein bisschen erweitern werden, aber auch die nächste Zukunft in der UFC, dementsprechend bei uns, auf den Championship Rounds, die werden Spaß machen.
Ja, am kommenden Wochenende gibt es dann Walker gegen Hill. Ist eine Karte, die überschaubar ja, gespickt ist, würde ich mal sagen. Aber die kann überraschen. Wir werden auf jeden Fall drüber sprechen. Dann haben wir Dariush gegen Makhachev. Das ist natürlich auch ein Thema, das wir groß aufmachen müssen. Und dann kommt schon Covington gegen Masvidal. Da werde ich wieder in der Kommentatorenkabine sitzen auf der Zone. Und so gut wie das gelaufen ist am vergangenen Wochenende, könnte es sehr gut sein, dass wir da wieder Zuschauereinblendungen haben und dass wir da wieder im Studio sitzen. Also diese Entwicklung, die MMA in Deutschland nimmt, das sind so kleine Schritte, aber es geht vorwärts. Also freut mich irgendwie und macht Bock. Die nächsten Wochen, wenn ich das so lese, das sollte gut werden.
Safe. Ich freue mich sehr drauf. Wie gesagt, bedanke mich erneut fürs Einschalten und würde einfach mal sagen, auf weitere Folgen.
Bleib frisch.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog? Mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.